Guten Abend miteinander, wir sind bereits bei der fünften Powerbank. Herzlich willkommen, auch diejenigen, die sich später zuschalten und nur diesen Film anschauen. Ich hoffe, ihr profitiert auch davon. Wir lesen Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis Kapitel 4, Vers 1. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dieser Abschnitt wollen wir nur kurz betrachten. Eigentlich ist er selbstredend. Lasst das Wort Christi unter euch wohnen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Wort Christi. Das ist natürlich vor allem zuerst mal die Bibel, dass wir uns damit auseinandersetzen, darüber brüten, darüber meditieren, wie es im Psalm 1 heißt. Es heißt auch, ich lasse mich treffen vom Wort Christi. Das kann auch mal ein Blitzgedanke sein, wo Gott mir irgendetwas in Erinnerung ruft, was ich tun sollte oder was ich ändern sollte oder wo ich mich vielleicht entschuldigen oder ein Telefon starten müsste. All dies heißt Wort Christi. Sich gegenseitig lehren und ermahnen, das ist nicht moralisierend gemeint. Ich denke, wir sind unterwegs als Christen, als Gemeinschaft, als Kirche und wir sollen einander ermutigen. Im Englischen heißt es admonish. Bei uns ermahnen hat immer so etwas Moralisierendes bei sich. Und dann ist da noch die Rede von Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Auch das tut der Seele gut. Es ist nicht alles einfach nur eine Verstandessache. Reformiert sein, selber denken, das greift zu kurz. Es geht darum, dass wir Christ sind und dass wir als ganze Person Gott preisen, auch mit unserem Gesang, mit unserem Leben, mit unserem Wesen, mit allem, was uns ausmacht. Was ich denke, was besonders auch hilft, ist die Dankbarkeit. Wir treffen es hier zweimal an, das Wort dankbar oder dankt Gott. Also sich immer wieder auf das konzentrieren, was Gott uns gegeben hat, wofür wir dankbar sein können. Und es gibt immer etwas im Leben, was uns dankbar macht. Nun kommen wir zu diesem Kapitel, das ja als Hausaufgabe bereits das letzte Mal mit auf den Weg gegeben wurde oder die ersten paar Verse, die heiß umstritten sind und die sicher auch nachher noch zu reden geben. Ich lese die Verse 18 folgende von Kolosser 3. Die Lutherbibel schreibt da die Ordnung des Hauses oder die christliche Haustafel. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt, in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven. Und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Mal so weit. Zwei wichtige Dinge, die durchs Christentum massiv verändert wurden, möchte ich anschauen. Es hat mich selber fasziniert, als ich das las. Das Christentum hat die Ethik, das Verhalten der Menschen damals, auch das Denken der Menschen damals, völlig auf den Kopf gestellt. Das sind wir uns nicht bewusst, weil wir uns an die Errungenschaften dieser Ethik gewöhnt haben. Die christliche Ethik ist eine Verhaltenslehre von gegenseitiger Verpflichtung. Das scheint uns selbstverständlich. Ich habe Rechte und ich habe Pflichten. Ehemänner haben Verpflichtungen ihren Frauen gegenüber und umgekehrt. Sklaven haben Verpflichtungen ihren Herren gegenüber und umgekehrt die Herren auch ihnen gegenüber. Kinder haben Verpflichtungen ihren Eltern gegenüber und umgekehrt. Dies war aber damals ein vollkommen neues Konzept. Im Judentum war die Frau der Besitz des Gatten sowie seine Herden oder seine Güter. Sie hatte keine legalen Rechte, wo auch immer. Ein Mann konnte sich von seiner Frau scheiden lassen wegen irgendeiner Bagatelle. Die Frau konnte dies nie veranlassen. Einziger Grund war, wenn der Gatte Lepra hatte oder seinen Glauben aufgab oder eine Jungfrau vergewaltigte. Im Griechentum der damaligen Zeit lebten die Frauen ein abgeschiedenes, eingeschlossenes, man kann auch sagen trauriges Leben. Sie erschienen nie auf der Straße, auch nicht zum Einkaufen. Sie lebten in Wohnungen für Frauen, waren nicht einmal bei Mahlzeiten der Männer mit am Tisch. Dienst und Zucht wurden von ihr verlangt, währenddem der Mann außerhalb der Ehe so viele Beziehungen haben konnte, wie er wollte, ohne öffentlich dafür Anstoß zu geben oder dass es irgendwo skandalträchtig war. Im Griechentum und im Judentum der damaligen Zeit waren alle Pflichten bei der Frau angesiedelt und alle Rechte bei den Männern. Man kann sich vorstellen, dass dies, was da Paulus schreibt, etwas ganz Neues war. Aber wir gehen später nochmals näher darauf ein. In der alten Welt waren Kinder unter der Herrschaft von ihren Eltern. Das Gesetz hieß Patria Potestas, des Vaters Vollmacht. Der Vater konnte tun, was immer er wollte mit seinem Kind. Er konnte sogar seine Kinder in die Sklaverei verkaufen oder sie zum Tode verurteilen und die Exekution sogar selber durchführen. Wir denken, das ist ja völlig unmöglich, doch das geschah. Es gab einen römischen Kaiser, der hat nicht nur mehrere Frauen umbringen lassen, weil sie ihm nicht passten, auch einzelne Söhne. Und es gab damals das geflügelte Wort, man sei lieber ein Schwein von diesem Herrscher, von diesem Kaiser, als dessen Sohn. Es war ein Wortspiel zwischen Schwein und Sohn, das ähnlich tönt. Am schlimmsten war es aber bei den Sklaven. Sie waren in den Augen des Gesetzes ein Ding, eine Sache. Es gab keine Arbeitsgesetze oder irgendwelchen Schutz. Wenn die Sklaven zu alt waren, um zu arbeiten, konnte man sich ihrer einfach entledigen. Sie hatten kein Recht zu heiraten. Und wenn es aus einer Verbindung, aus einer Ehe, sogenannt, Kinder gab, dann gehörten diese automatisch dem Sklavenherrn, dem Hausherrn. Neu wurden, und das war der zweite Punkt, also das erste, Rechte und Pflichten gegenseitig. Der zweite Punkt, neu wurden im Christentum alle Beziehungen in Bezug auf den Herrn gesehen. Das ganze Leben als Christ wird gelebt in Christus. In jedem Heim sollte das Bewusstsein vorherrschen, dass Jesus Christus der unsichtbar präsente Gast hier war. Jede Eltern-Kind-Beziehung sollte geprägt sein vom Blick auf den himmlischen Vater. Die Kinder sollten so behandelt werden, wie Gott seine Söhne und Töchter behandelt. Die Beziehung Frau-Mann wurde neu zu einer Partnerschaft. Die Beziehung Sklavenhalter-Sklave war neu definiert durch die Beziehung, wie Gott uns Menschen behandelt. Sklaven sollten ihren Herren dienen, nicht mit Augendienerei, also nicht nur dann, wenn sie beobachtet waren, um einen guten Eindruck zu schinden, sie sollen ihre Arbeit so gut machen, als wäre es für Christus. Denn ihr wisst, heißt es da, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Christus. Für damalige Ohren war es unerhört, dass Sklaven ein Erbe empfangen würden. Sie hatten gar kein Anrecht auf Besitz. Sie waren eine Sache. Herren sollten sich bewusst sein, dass sie ebenfalls einen Herrn im Himmel haben. Sie sind ihrem himmlischen Herrn verpflichtet und verantwortlich. Was sie tun, tun sie für Gott, genau wie ihre Sklaven. Angestellter und Anstellender arbeiten beide für Gott und sind beide letztlich Gott verantwortlich, der belohnt oder die Belohnung zurückhält. Es gab einmal eine Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Religion und Prosperität der Nationen. Max Weber sprach von der protestantischen Arbeitsethik. So 1904, 1905 gab er ein Buch raus, welche für den Wohlstand, also diese protestantische Arbeitsethik, das Verhalten fürs Arbeiten, wie man sich einstellt dazu, das war für den Wohlstand und die moderne Kultur der entsprechenden Länder verantwortlich. Er sagte mit anderen Worten, dass diejenigen Länder, die es am weitesten gebracht hatten, die eine moderne Kultur entwickelten, dass diese Länder im Hintergrund ein christliches und ich muss jetzt sagen protestantisches Verständnis von Christsein hatten. Wir sind Gott gegenüber rechenschaftspflichtig. Und eben wenn man denkt, dass sogar die Sklaven aufgefordert werden, ihr Bestes zu geben, aber nicht einseitig, sondern umgekehrt auch ihre Herren sich bewusst sind, dass sie ebenfalls Gott verantwortlich sind, das treibt eine Gesellschaft voran. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, sagte Jesus einmal. Es ist unscheinbar klein, aber wenn man es in die Erde tut und es wächst, wird es zu einem Baum. Darin nisten sogar die Vögel. Mit anderen Worten, es führt zu allgemeinem Profit, dass Menschen, die sogar vielleicht nicht zum Reich Gottes gehören, davon profitieren, wenn die Guten in einem Land zunehmen, wenn das Gute in einem Land vorherrschend ist. Und es ist auch kein Wunder, dass solche Länder, die diese Einstellung haben, die geprägt sind vom christlichen Glauben, dass diese vorankommen. Es gibt keine Lügen, es gibt keine Korruption, dafür Zuverlässigkeit, Treue, Gleichberechtigung, damit auch Arbeitszufriedenheit, eine stabile politische Lage und dies bringt ein Land in Schwung. Für mich ist dies auch ein Argument für Mission. Das ist ja heute höchst umstritten bei vielen Leuten. Aber wenn wir christliche Werte weitergeben und wenn sie großflächig, im großen Stil ein Land verändern, wenn das übernommen wird, vielleicht am Anfang von der Unterschicht, wie bei den Römern, die Sklaven, aber später, wenn das durchdringt, dann kann, wie wir gesehen haben, sogar ein römisches Weltreich kippen und in wenigen Jahrhunderten sich zum Guten verändern. Jetzt kam viel Theorie. Ich möchte nochmals den Text lesen und diesen nun in der guten Nachricht. Dann haben wir ihn nochmals im Ohr auf eine moderne Art. Es ist das Gleiche, was wir da hören. Und anschließend können wir dann darüber sprechen. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So gehört es sich, gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. So ist es richtig, gerade in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden. Ihr Sklaven und Sklavinnen, gehorcht in allem euren irdischen Herren und Herrinnen. Tut es nicht nur äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln, dient ihnen aufrichtig als Menschen, die Christus als Herrn ernst nehmen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Dient mit eurem Tun Christus, dem Herrn. Denn wer Unrecht tut, wird dafür die volle Strafe erhalten. Gott ist ein unparteiischer Richter. Ihr Herren und Herrinnen, behandelt eure Sklaven und Sklavinnen, wie es recht und billig ist. Seid euch bewusst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Auf Wiedersehen.